Freunde, gestern Abend haben wir den König David kennengelernt. Heute lernen wir mal einen anderen kennen, einen seiner Nachfolger, der hieß Ahab. Und der hat so im 9. Jahrhundert vor Christus ungefähr gelebt, war König von Israel. Und alles, was dieser König tat, das war gegen Gottes Willen, so lesen wir im Buch der Könige, im ersten Buch, Kapitel 17 und 18. Nicht, dass das etwa ein Atheist gewesen wäre im modernen Sinne, dass der Gott geleugnet hätte, ganz im Gegenteil. Für den gab es Gott durchaus, aber nicht als eine lebendige Wirklichkeit. Er redete manchmal von ihm, aber er redete nicht zu ihm, nicht mit ihm, er rechnete nicht mit ihm. Für ihn war Gott so eine Art Kulturerbe. Ist irgendwas los? Habt ihr Sorgen? Nee, gut. Also, ich muss heute Nacht irgendwie wieder geschrumpft sein, das Mikrofon ist. Jetzt kommt die Sache in ein besseres Verhältnis, ne? Also er hat an Gott zwar noch festgehalten, aber Gott war für ihn so eine Art Kulturerbe, was man eben mit sich rumschleppt, aber was nicht mehr lebendig ist. Er schaffte ihn nicht ab, er ließ ihn bestehen, so wie man vielleicht eine alte Uhr, die man von seinen Großeltern geerbt hat, stehen lässt auf dem Vertiko. Das macht sich gut, wenn Besuch kommt und so eine kostbare Antiquität irgendwo im Zimmer rumsteht. Eine Uhr, die zwar kostbar ist, aber die keine Zeit mehr anzeigt, weil man sich eben nicht mehr nach ihr richten kann. Für Ahab war Gott so eine alte, abgelaufene Uhr. Und der hatte sich für sein Leben eine neue angeschafft. Das war eine Importuhr, Marke Baal. Die hatte seine Frau, das war eine Sonnenuhr, die hatte seine Frau mit in die Ehe gebracht. Diese Dame, die er geheiratet hatte, hieß Isabel. Und die stammte nicht aus Israel, sondern die stammte aus einem heidnischen Land. Aus einem Land, wo man Gott nicht kannte. Und dort, wo die herstammte, da verehrte man eben den Sonnengott, den Baal. Und als der Ahab die Isabel heiratete, da hat er nicht bloß die Isabel, sondern und deren Mädel, sondern auch deren Weltanschauung mit übernommen. Das ist mal nebenbei bemerkt ein warnendes Beispiel dafür, dass man als Christ keinen ungläubigen Menschen heiraten soll. Wir werden oft gefragt in solchen Wochen, kann man als Christ einen Atheisten heiraten? Na, kann schon, aber man soll es nicht tun. Wenn du einen Partner für dein Leben suchst, dann bitte Gott von vornherein um einen Menschen, dass Gott dir einen Menschen zuführt, der den gleichen Glauben hat, wie du auch. Es steht in der Bibel, zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Und Leute, wenn es ein Joch gibt, das man wirklich gemeinsam tragen muss, dann ist es das Joch immer eher. Was ist die wichtigste Frage im Leben? Die wichtigste Frage des Lebens ist die Frage nach Gott. Und wenn du in der wichtigsten Frage des Lebens mit deinem Lebenspartner nicht übereinstimmst, da fehlt euch die entscheidende Grundlage. Und da geht es dir dann am Schluss wahrscheinlich so wie dem Ahab, von dessen ursprünglichem Gottesglauben am Schluss bloß noch ein paar hohle Phrasen übrig geblieben sind. Weil er eben in Wirklichkeit zur heidnischen Weltanschauung seiner Frau übergetreten war. Die Isabel, das schwache Weib, hatte den starken König ideologisch besiegt. Das schwache Geschlecht ist das stärkere, wegen der Schwäche, stärkeren für das schwächere Geschlecht. Die Isabel, das war eine ehrgeizige Lady, die wollte nicht nur, dass ihr Mann ihre Weltanschauung teilt, sondern sie verlangte auch, dass im gesamten Lande alle sich ihrer Weltanschauung anschließen sollten. Sie wollte die Politik des ganzen Landes beherrschen. Und da begann in Israel eine Zeit, wo man nicht mehr den lebendigen Gott anbetete, sondern den Sonnengott Baal. Und wer da nicht mitmachte, der wurde eben fertig gemacht. Und alle Priester Israels hatten sich verzogen, waren in den Untergrund gegangen und lebten in Höhlen, und ein einziger war übrig geblieben. Das war der Prophet Elia. Und was die Bevölkerung von Israel betraf, so hingen die eben ihr Männlichen nach dem Winde. Die ließen alle den lieben Gott einen guten Mann sein und machten unter dem Druck von oben ihre Verbeugung vor dem Baal. Nun ist ja Gott nicht abhängig von den Absichten eines Königs und seiner Ehefrau. Und der lebendige Gott, der bleibt der Herr seines Volkes, auch wenn das Volk ihm den Rücken kehrt. Dann kann es vorkommen, dass Gott sich für eine Zeit zurückzieht und schweigt. Und damals beim Ahab und beim Volk Israel, da war das auch so, da schwieg Gott. Da hielt er seinen Segen zurück, nämlich den Regen hielt er zurück. Er verhängte über das Land eine Dürre. Es kam zu einer Hungersnot. Weil Gott sich dachte, vielleicht würden die Menschen dann, wenn die Sonne immer scheint, endlich mal kapieren, dass nicht die Sonne ein Gott ist, sondern dass er es ist, der die Sonne auf- und niedergehen lässt. Dass er es ist, der den Menschen Nahrung und Regen gibt. Und nicht die Sonne und der Sonnengott Baal. Vielleicht, so hat sich Gott gedacht, würden die Menschen durch die Katastrophe einer Hungersnot aufwachen, zu ihm zurückkehren, sich bekehren. Und nun teilt Gott dem König Ahab sein Vorhaben, eine Hungersnot zu schicken, vorher mit, indem er den Elia zu ihm hinschickt und ihm das mitteilen lässt. Gott überfällt die Menschen nicht ohne Vorwarnung mit seinen Gerichten, sondern Gott sagt immer vorher, wenn er ein Gericht schicken will. Und er sagt es auch uns vorher. Wenn du die Bibel liest, da wirst du sehen, da steht alles über die Zukunft bereits drin. Wir Christen sind die einzigen Menschen auf dieser Erde, die wissen, was die Zukunft bringt. Lies die letzten Kapitel des Matthäus-Evangeliums oder die Offenbarung des Johannes, wo davon geredet wird, dass ein Gericht kommt, dass jeder Mensch noch einmal mit seinem Leben vor Gott erscheinen und sich verantworten muss und dass dann die große Scheidung kommt. Dass die einen, die mit Jesus gelebt haben und ihre Schuld sich von ihm vergeben ließen, mit ihm leben können in Ewigkeit und die anderen dürfen nicht mit ihm leben in Ewigkeit. Die einen, die Erlösten und die anderen, die Verdammten. Gott sagt uns vorher ganz genau, was kommen wird. Und so ist es also auch in dem Fall damals. Er schickt den Elia zum König und der tritt vor ihn hin, Kapitel 17, und sagt nun, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, außer wenn ich es sage. Das war für den Elia ein halsbrecherisches Unternehmen, dem König das anzukündigen, aber der König hat den gar nicht ernst genommen. Dem Elia ging es so, wie es den Predigern von Jesus heute auch geht. Wenn, wie ich das jetzt eben gemacht habe, man davon redet, dass ein Gericht kommt und dass Jesus wiederkommt, zu richten die Lebendigen und die Toten, da sagen die Massen, ach du meine Güte, die alten Kamellen, das sind doch fromme Phrasen, das ist doch Spinnerei und das nimmt doch gar keiner so voll. Wir leben weiter, wie wir wollen und lassen uns durch dieses Gerichtsgetöse gar nicht stören. Und so war es bei Ahab auch. Ahab sagte, der Elia ist doch ein religiöser Spinner. Das ist irgend so ein überdrehter religiöser Fanatiker, der hier davon redet, er könnte, wenn er es nicht will, den Regen abschaffen. Und so ließ er den Elia ungeschoren aus dem Palast gehen. Und dann blieb der Regen aus und dann kam die Hungersnot. Und dann wird Elia natürlich gesucht überall als der Unruhestifter, auch in den umliegenden Staaten von Israel. Durch Interpol wird Elia gesucht. Und Gott hat ihn aus der Gefahrenzone herausgenommen und hat ihn versteckt und bewahrt. Keiner findet ihn, die Hungersnot wird immer größer. Aber der Ahab sieht nicht im geringsten ein, dass er selber mit seinem Unglauben und dadurch, dass er das Volk zum Unglauben verführt hat, dass er selber an der Hungersnot schuld ist. Weil er Gott nicht gehorchte und sein Volk zu einer gottlosen Weltanschauung verführt hat. Der bereut nicht, der kehrt nicht um zu Gott. Und stattdessen kriegt er von Tag zu Tag eine größere Wut auf den Elia. Der ist der Staatsfeind. Das ist der Hetzer. Das ist der Böse. An dem die ganze Wirtschaftskrise überhaupt erst entstanden ist. Man braucht ja immer irgendeinen Sündenbock, den man alles in die Schuhe schieben kann. Und der König Ahab wartet darauf, bis es ihm gelingt, diesen Elia, dem das alles zu verdanken ist, seiner Meinung nach, mal in die Hände zu kriegen. Und da, als die Wut vom König Ahab am größten ist, kriegt Elia den Auftrag von Gott, komm raus aus deinem Versteck, geh hin nochmal in den Palast und richte dem König eine Botschaft aus. Das sieht aus wie glatter Selbstmord. Aber der Elia gehorcht. Der Elia, das ist ein Mann mit einer heiligen Rücksichtslosigkeit. Der nimmt keine Rücksicht auf den wütenden König, der nimmt keine Rücksicht auf die herrschende Weltanschauung und er nimmt keine Rücksicht auf sein eigenes persönliches Leben. Der kennt nur eine einzige Rücksicht, und zwar die Rücksicht auf Gott. Weil Gott ihm befiehlt, dem König Ahab ins Gewissen zu reden. Deswegen geht er hin. Wenn Machthaber das Volk verführen, da erweckt Gott immer wieder Männer, die bereit sind, den Machthabern ins Gewissen zu reden. Ich habe euch gestern erzählt von dem Pfarrer Schneider aus der Nazizeit, der das getan hat. Da war so ein Zettel im Fragekasten, da steht drauf, die Propheten waren ehrlich, mutig und groß oder und gut. Was haben die Schneiders davon gehabt? Hingerichtet. Ja, liebe Leute, so ist das. Die Propheten, viele Propheten, solche Leute wie Schneider, solche Leute wie Jesus Christus, solche Leute wie Martin Luther King und wir könnten noch viele andere nennen, die sind hingerichtet worden für ihr Zeugnis. Das haben sie davon gehabt. Warum? Sie haben ein Zeugnis für die Wahrheit abgelegt und sie haben mit diesem Zeugnis anderen Menschen, zum Beispiel ihrem Volk geholfen. Was heißt, ich habe was die Leute davon gehabt haben? Danach, was einer davon hat, wenn er die Wahrheit sagt und seinen Kopf hinhält, danach geht es überhaupt nicht. Die Wahrheit ist in sich schon ein großer Wert, wenn ein Mensch bei der Wahrheit bleibt und dafür sein Leben riskiert. Und das kann nebenbei bemerkt dir und jedem anderen passieren, der sich diesem geschmähten Jesus anschließt in dieser Welt, dass du vielleicht nicht gerade dein Leben für ihn hingeben musst, obwohl es auch das gibt, sondern dass du viel bezahlen musst, viel Prügel einstecken musst, wenn du ihm nachfolgst. Das sagt uns Jesus von vornherein und das wollen wir dir auch sagen. Der Elia, das war ein Mensch, der auf sich selber keine Rücksicht nahm, der nicht die Frage stellte, was habe ich denn davon, wenn ich dahin gehe, sondern ich habe den Befehl, Gottes hinzugehen und da gehe ich hin. Und da ging er. Und nun geht der Alte zu Ahab hin. Und wie er zu ihm in den Palast reinkommt und vor ihm steht, da reibt er sich die Hände und sagt, du bist doch der, der Israel ins Unglück gestürzt hat. Sofort widerspricht ihm dann der Prophet und sagt, das stimmt nicht, nicht ich stürze ins Unglück, das Volk Israel, sondern du und deines Vaters Haus, weil ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Und ehe der König überhaupt ihm widersprechen oder weiterreden kann, da vertauschen sich plötzlich die Rollen. Da steht der König da und der Elia befiehlt. Und Elia sagt zu ihm, ich verlange von dir, dass du jetzt das gesamte Volk auf dem Berge Karmel versammelst und deine 450 Baalspriester, die bringst du alle auch noch mit. Und der König, dem bleibt überhaupt nichts anderes übrig. Wenn ein Mann in Vollmacht ihm gegenübertritt, dass er dem Elia gehorcht. Und nun versammeln sich oben auf dem Berge Karmel die Volksmassen. Der König rückt mit großem feierlichen Gefolge an. Im feierlichen Zug erscheinen auch die 450 Baalspriester. Die haben alle eine Goldplakette zum Zeichen ihrer Zugehörigkeit zum Sonnengott an der Mütze. Das funkelt in der Sonne. Und als die jetzt alle angetreten und versammelt sind, da tritt nun der Elia vor. Er steht als einziger, ganz alleine, dieser Masse von Menschen gegenüber. Das ist menschlich gesehen eine aussichtslose Situation. Aber er ist ja nicht allein. Wo einer mit Gott ist, da ist er immer in der Übermacht. Und wir sollten deswegen den Elia jetzt nicht etwa bewundern wegen seines Mutes. nehme an, dass der Elia ziemliche Angst gehabt hat, als er da vor diesem Massen stand. Das Geheimnis dieses Mannes ist nicht sein großer Mut, sondern das Geheimnis dieses Mannes ist sein Gehorsam gegenüber Gott. Dieser Mann, der war Gott gehorsam ohne Wenn und Aber. Und daher hatte er seine Vollmacht. Ein Mann mit Gott, das ist das ganze Geheimnis. Der Elia, der tritt jetzt vor die Volksmassen. Und er sagt nur zwei Sätze, aber die zwei Sätze, die lesen. Er sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist Gott der Herr, dann folgt ihm nach. Ist aber Baal der Herr, dann folgt dem nach. Auf diese Frage, wie lange hinkt ihr nach beiden Seiten, da will Elia eine Antwort. Und auf diese Frage will ich auch eine Antwort. Weltanschauung von dem lebendigen Gott. Wie lange wollt ihr noch sonntags zur Kirche und in der Woche einmal zur Jugendstunde gehen und den Rest der Woche ohne Gott leben? Wie lange wollt ihr die Jesus-Plakette an eurem Aufschlag tragen und den Talisman in der Hosentasche? Wie lange soll das Kreuz von Jesus bei euch über dem Bett hängen und das Hufeisen über der Wohnungstür? Das gibt viele, auch unter den Christen, die sich mit solchen Dingen noch abgeben. Und die vielleicht sogar sagen, naja, also mit dem Hufeisen und dem Kleeblatt oder wenn man mal bei einer spiritistischen Sitzung ein bisschen mitgemacht hat, das nehme ich gar nicht so ernst, das habe ich bloß aus Spaß mal mitgemacht. Liebe Leute, was heißt aus Spaß mitmachen? Wenn ein Soldat, der die Wache hat, die Grenze überschreitet und im Nachbarstaat aufgegriffen wird, wisst ihr, was mit dem passiert? Der wird dort vor Gericht gestellt und wenn der sagt, ja, ich war bloß mal bei euch aus Spaß spazieren, mal gucken, wie die Primeln hier riechen, das sind doch keine Begründungen. Er begibt sich aus dem Herrschaftsgebiet des Landes, zu dem er gehört, auf das Herrschaftsgebiet eines anderen. Und wenn du dich mit abergläubischen Dingen befasst, Tische rücken, Zukunft lesen, Wahrsagerei und sowas, da begibst du dich aus dem Herrschaftsbereich von Jesus, zu dem du gehörst, in den Herrschaftsbereich seines Gegenspielers, des Teufels. Und das ist völlig egal, ob du das im Ernst oder im Spaß gemacht hast. Wenn du eine Flasche Ziankali austrinkst, aus Spaß oder aus Ernst, das Ergebnis ist das gleiche. Du gehst kaputt daran. Und ob du nun im Ernst und mit Absicht oder nur aus Spaß dich an solchen Dingen beteiligst, du gehst daran kaputt, in diesem und in jenem Leben. Wie lange noch wollt ihr Jesus den Herrn eures Lebens nennen und euch zu Jesus bekennen und trotzdem kreuz und quer durcheinander pennen? Und wie lange wollt ihr Jesus den Herrn eures Lebens nennen und nur noch eurer Karriere, eurem Fortkommen, eurem Weiterkommen nachrennen? Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, mir und dem Mammon zugleich. Wie lange wollt ihr noch behaupten, das Wort Gottes wäre wahr und wäre die Richtschnur eures Lebens und dann nehmt ihr die Worte von Menschen wieder ernster und wichtiger als das, was Gott euch sagt? Wenn ihr wirklich glaubt, dass Gott der Herr ist, wenn ihr es glaubt, dann folgt ihm nach, dann nehmt euer Kreuz auf euch, folgt ihm nach und gewinnt das Leben. Und wenn ihr es nicht glaubt, dann lasst es doch sein. Dann tretet doch aus der Kirche aus. Entscheide dich so oder so. Aber hört auf zu hinken, zu heucheln, euch irgendwie durchzulassen. Wenn du dich jede Woche ein paar Stunden in deine Garage stellst, wirst du dadurch doch kein Auto. Und wenn du manchmal eine Stunde in der Woche dich in der Kirche aufhältst, wirst du dadurch auch noch kein Christ. Ein Christ bist du, wenn du jeden Tag, jede Stunde deines Lebens, immer und überall mit Jesus lebst. Und dadurch, dass du einer Religionsgemeinschaft angehörst und bei deiner Beerdigung vielleicht einer im Talar hinter deinem Sarg hermarschiert, dadurch kommst du nicht in Gottes Reich. Wenn du in Gottes Reich willst, wenn du gerettet werden willst, dann musst du zunächst einmal als allererstes eine Entscheidung fällen. Ihr merkt das schon, ich rede heute nicht nur, das mache ich am ganzen Abend hier eigentlich so, aber heute besonders nicht nur zu Leuten, die Jesus noch gar nicht kennen, sondern ich rede heute ganz besonders zu denen, die schon mit Jesus gehen. Denn die meisten von euch, die hier in dieser Kirche sind, die gehen ja schon mit Jesus. Das ist gut so. Aber heute geht es nicht um die Frage, ob ihr schon mit Jesus geht, sondern wie ihr mit ihm geht. Ob ihr gerade mit ihm geht oder ob ihr eben hinkt. Wenn du gerettet werden willst, musst du eine Entscheidung fällen und dann ein Leben der Heiligung führen. Das heißt, du musst deiner Sünde absagen. Du musst Dinge lassen, um mit Jesus leben zu können. Und du musst dich mit deinem ganzen Willen und deinem ganzen Wollen auf die Seite von Jesus stellen. Und sein Wille muss dein Wille sein. Nur so kommst du zum Ziel. Und deswegen frage ich dich eben nochmal und bitte dich darum, dass du dich entscheidest. Wer soll dein Herz haben, Jesus oder irgendjemand anders? Ich kann es nicht ändern, liebe Leute. Es gibt nur dieses Entweder-Oder. Es gibt ein Gerettetsein und es gibt ein Verlorensein. Entweder lebst du ganz mit Jesus oder lass es ganz sein. Und ich bitte dich darum, dass du dich entscheidest. Ich habe es schon an einem Abend vorher gesagt, was morgen ist, weiß ich nicht. Ob du die Gelegenheit hast, dich morgen zu entscheiden, das weiß ich nicht. Aber heute hast du die Gelegenheit dazu. Ich habe mal von einem Prediger gelesen, von dem hieß es, wenn der predigte, da war das so, als ob ein Sterbender zu Sterbenden spräche. Damit ist gemeint, er hat so geredet, dass er sich gesagt hat, vielleicht ist das letzte Mal, dass einer das Wort Gottes hören kann, dann soll man das Wichtigste mitkriegen. Oder wenn es die letzte Predigt ist, die ich heute halten kann, dann sollst du wenigstens das eine mit Klarheit wissen, denn alles kann ich in den paar Tagen hier nicht sagen. Aber das eine sollst du wissen, du bist ohne Jesus verloren. Aber er liebt dich unendlich. Wie sehr, das will ich versuchen, dir morgen Abend noch zu schildern, er liebt dich unendlich und er möchte dich bei sich haben. Und deswegen sage ich dir, drücke dich nicht vor der Entscheidung, vor die du gestellt bist. Und mach's nicht so wie die Leute damals. Als der Elia denen diese klare Frage gestellt hat, da steht hier, das Volk antwortete ihm nichts. Da schwiegen die alle still. Was hätten die auch zu dem, was der Elia sagte, eigentlich noch sagen sollen? Was der Elia gesagt hat, das war so klipp und klar, dass im Grunde genommen eine Gegenrede gar nicht möglich war. Was er sagte, war einfach logisch. Entweder du weißt, dass Gott der Herr ist, dann folgst du ihm nach, oder er ist für dich ein religiöses Überbleibsel, eine alte, abgelaufene, altmodische Uhr, eine Illusion aus Omas Zeiten, dann schmeiß ihn weg, dann verlass ihn. Eindeutiger geht's nicht. Und im Grunde ihres Herzens wollten die Menschen, die Elia aufforderte, damals ganz gewiss Gott nachfolgen. Sie wollten Gott gehören, genau wie ihr doch auch, sonst wärt ihr doch nicht hier oder viele von euch. Aber so richtig fest verwurzelt war der Glaube der Menschen damals nicht. Und den Wind, der vom Königshof her wehte, den konnten sie eben auch nicht widerstehen. Sie wollten schon glauben, aber sie wollten für ihren Glauben nichts riskieren. Und da liegt der Fehler. Als der Elia zur Entscheidung aufrief, da standen ja die Vertreter der Baals-Weltanschauung dabei. Da liefen die versteckten Kameras, da surrten die Mikrofone, da wurden die Zettel gezückt, da patzten die auf wie die Luchse. Wer jetzt übertritt auf die Seite des lebendigen Gottes hin zu Elia? Und aus Angst von denen, bemerkt, aufgeschrieben, benachteiligt zu werden. Da schwieg das ganze Volk. Die Angst hat ihm den Mund verschlossen. Und das Volk, so steht hier, das antwortete ihm nicht. Da sagte Elia, schön, da machen wir jetzt mal was anderes. Ich stehe hier vor euch, sagt er, als der einzige Prophet, der in diesem ganzen Land noch übrig geblieben ist. Und da drüben stehen 450 Propheten Priester des Baal. Bringt jetzt mal zwei Stiere her, ein Stier für die und einen für mich. Und jetzt sollen die einen Altar bauen und ich werde einen Altar bauen. Und die legen Holz drauf und ich lege Holz drauf. Und dann legen die einen Stier drauf und ich einen Stier auf meinen Altar. Und dann wollen wir beide beten. Die sollen zu ihrem Gott beten und ich werde zu meinem Gott beten. Und der Gott, so sagt Elia, der Gott, der mit Feuer antwortet, der also diesen Altar entzündet, das ist der wahre, lebendige Gott. Gesagt, getan, es wird ein Altar gebaut, die Baalspriester schleppen Holz herbei, legen das Holz da drauf, sie legen den Opferstier da oben drauf und nun fangen sie an, ihren Gott anzurufen und rufen nun, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns. Das geht nun stundenlang immer um den Altar herum, dieselbe Litanei. So geht das bis zum Mittag, aber es tut sich immer noch nichts. Die Sonne brennt heiß und unbarmherzig auf diesen Berg Karmel runter. Und die schwitzen unter ihren Mützen in ihren schweren liturgischen Gewändern und rufen immer noch, Baal, erhöre uns. Aber kein Funke entzündet das Feuer. Die haben sich inzwischen heiser gebrüllt und humpeln schon mit Blasen an den Füßen. Derweil hat sich der Elia im Schatten von irgendeinem Baum gemütlich gemacht. Er tutscht immer mal an seiner Cola und spuckt ein paar Sonnenblumenkerne in die Gegend und fängt jetzt auch noch an, der macht sich da wirklich lustig, Vers 27 steht das, fängt er an, die Baalspriester zu verspotten. Sagt er, na los Kollegen, ruft mal ein bisschen lauter. Ihr sagt doch Baal, wer euer Gott. Vielleicht ist er gerade in Gedanken. Oder ist er verreist? Oder hat was anderes zu tun? Oder schläft vielleicht, ihr müsst ein bisschen lauter rufen, damit ihr euch hört. Und tatsächlich machen die das, die brüllen jetzt noch lauter. Und die stacheln sich an, die ritzen sich mit Messern die Haut, dass das Blut rauskommt, die steigern sich in Ekstase. Und so geht das nur bis zum Abend, Baal, höre uns. Aber es kommt keine Antwort. Wo sollten die Antwort auch herkommen? Die Sonne hat keine Ohren. Sie hat auch kein Herz. Die Sonne ist weiter nichts als ein Haufen von glühender Materie. Und den Sonnengott Baal, den gibt es genauso wenig wie den Mann im Mond. Die Sonne ist genauso machtlos wie die Sterne. Als ich neulich im Intershop war, da habe ich gesehen, in der Goldabteilung, da sind so kleine Amulette, das sind die, kann man da kaufen, das sind die Sternzeichen aus Gold. Sternzeichen, unter denen man geboren ist. Und in dem Kästchen, wo die drin lagen, da war oben eine Schrift mit Gold, da stand drauf, dein Sternzeichen beschütze dich. Solchen abergläubischen Mist verkaufen die uns im Intershop für Westgeld in unserem Lande. Ich meine, normalerweise kaufen sich Christen solchen Schund ja nicht. Das machen bloß Leute, die behaupten, sie könnten nicht an Gott glauben, die klammern sich dann an solchen Blödsinn. Aber seht ihr, der Elia, der wusste schon vor 3000 Jahren, dass Sternbilder und Sonnengötter und sowas überhaupt nichts zu melden haben. Dass die weiter nichts sind als eben Tod. Weil der Elia nämlich an den Gott glaubte, der das alles, die Sterne und den Mond und die Sonne, geschaffen hat. Viele Christen behaupten, sie würden an den gleichen Gott glauben wie dieser Prophet. Aber viele Christen haben nie was von Gott zu erzählen. Weil sie mit Gott nichts erleben. Und sie erleben nichts mit Gott, weil sie von Gott nichts erwarten. Und sie erwarten nichts von ihm, weil sie ihm nicht zutrauen, weil sie im Grunde genommen gar nicht wirklich mit ihm rechnen. Leute, wir wollen Gott Großes zutrauen, auch heute Abend, und dann werden wir auch Großes von ihm erleben. Denn wenn Gott alles kann, eins kann er nicht. Er kann sie nicht enttäuschen. die ihm vertrauen. Der Elia, der vertraute seinem Herrn. Und deshalb baut er nun am Abend, als die Baalsgötzen alle, die Baalspriester Knille sind, da baut er seinen Altar. Er legt das Holz oben drauf, dann legt er den Opferstier drauf. Dann zieht er einen Graben um das ganze Ding. Und dann lässt er dreimal vier Eimer Wasser über alles drüber gießen, bis das Wasser schön im Graben steht, damit jeder Gedanke an eine Selbstentzündung ausgeschlossen ist. Jede menschliche Möglichkeit, jeder Trick soll ausgeschlossen sein. Wenn das Wunder passiert, dann soll es Gott alleine tun. Gott allein kann wirken, Gott allein kann das Wunder tun und wir Menschen können und brauchen ihm nicht unter die Arme zu greifen. Es gibt keine Methode, um Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott zu bringen. Und Jörg und ich, wir haben auch keine solche Methode. Wir können euch Gott nicht beweisen, wir können euch nicht manipulieren, wir können euch auch nicht zwingen. Wir brauchen euch auch nicht mit Argumenten zu behämmern. Wir können leider gar nichts tun, als euch nur ganz herzlich einzuladen. Das ist alles. Ich kann hier noch so lange predigen und der Jörg kann mit Menschen und Engelszungen singen. Wir können die besten Argumente bringen, uns den Mund fusselig reden. Wenn Gott nicht das Feuer seines Heiligen Geistes dazu gibt, da tut sich überhaupt gar nichts. Aber weil ich es weiß und erlebt habe, wie Millionen andere Christen auch, dass Gott Menschenherzen, die kalt und gleichgültig und hart und verhärtet sind, dass er sie aufwärmen, auftauen, verwandeln kann. Deshalb predige ich von Gott. Und darum bitte ich Gott, dass er eure Herzen auch auftaut. Das macht mir Mut, euch genau wie der Elia damals seine Bevölkerung aufzurufen zu einer Entscheidung. Der Elia spricht, als er alles aufgebaut hat, ein Gebet. Da stehen tausende Menschen dabei und hören und gucken zu, wie der Mann redet, wie das oft im Gottesdienst so ist, wo vorne einer steht. Der Elia, der macht nicht so ein Schaugebet, wie wir das kennen, wo sie alle zugucken und zuhören, wie da vorne einer was aus dem Buch abliest. Das ist ja meistens so, dass wir Pfarrer uns zu Hause ein Gebet auf den Zettel schreiben und das lesen wir dann hier ab. Ich mache es meistens selber so und ich will das gar nicht verurteilen. Bloß, das ist wahrscheinlich kein echtes Reden mit Gott. Denn Gott, liebe Leute, Gott ist doch unser Vater. Und mit seinem Vater, da spricht man normalerweise eigentlich nicht per Zettel und Manuskript. Ich erinnere mich, wie ich mal bei einer Jugendwoche war, saß ich nachmittags mit dem Pfarrer zusammen, haben wir Kaffee getrunken, stand so eine Schüssel Brezeln auf dem Tisch und wir fragen nur da unsere Brezeln. Kam die Tochter vom Pfarrer rein, sagt, Papa, kannst du auch eine kriechen? Naja, da konnte sie eben auch eine Brezel kriechen. So redet man mit seinem Vater. Ich habe noch nie erlebt, dass meine Kinder oder andere etwa reinkommen und sagen, also Vater, du Oberhaupt unserer Familie, der du bei uns das Geld verdienest und verwaltest, wir bitten dich, verleih uns gnädiglich eine Mark, auf dass wir zur Stillung unseres Durstes uns eine Cola kaufen können. So spricht man doch nicht mit seinem Vater. Und wenn wir in der Kirche mit Gott oft so reden, dann wundert es mich nicht, dass unsere Gebete kaum bis zur Kirchendecke dringen, aber nie bis zum Throne Gottes. Der Elia, liebe Leute, der betet nicht vom Platz. Der betet nicht aus einem Buch, der betet aus dem Herzen. Hier ist ein Mensch, der aus der tiefsten Tiefe seiner Seele betet. Und zwar ist das ein Gebet, das im Vergleich zu den stundenlangen Gebeten, die die anderen losgelassen haben, sehr kurz ist. Er sagt nämlich, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass jetzt klar werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Das ist ein kurzes Gebet, ein kühnes Gebet und vor allem ein herrliches Gebet. Es geht hier nur um die Ehre des Herrn. Liebe Leute, warum fehlt es uns oft an Gebetserhörung? Das mag viele Gründe dafür geben. Zum Beispiel, dass wir gar nicht sehr ernsthaft und dringlich beten wie dieser Mann. Nicht mit Volldampf, sondern gedämpft. Da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn Gott nicht zuhört. Auf kalte Gebete antwortet Gott mit der Dusche, mit der kalten Dusche seines Schweigens. Aber ich denke, unsere Gebete werden auch deswegen nicht erhört, weil wir die Ehre Gottes dabei nicht im Auge haben. Immer nur unsere eigenen Angelegenheiten, unsere Probleme, unsere Wünsche. Ich will, ich möchte, gib mir. Prüf mal deine Gebete, worum du bittest. Willst du deinen Willen durchsetzen oder willst du den Willen Gottes erfahren? Möchtest du ihm deinen Willen aufzwingen oder bist du bereit, dich seinen Willen unterzuordnen? Der Elia, der will weiter nichts als Gottes Willen tun. Er sagt, Herr, zeig diesem Volk, dass du Gott bist und sie zu dir bekehrst. Und vor allem der Elia betet, weil er einen Auftrag dazu hat und eine Verheißung. Er kann sich auf Gottes Zusage stützen. Elia hat sich doch das Ding mit dem Altar nicht selber ausgedacht, sondern er sagt, lass klar werden, dass ich das alles nach deinem Willen tue. Manche Leute, die fädeln nämlich, ohne einen Auftrag Gottes zu haben, eine Sache ein, zum Beispiel eine Verlobung, und kommen dann, wenn sie alles fertig gekocht haben, zu Gott hin, dass er sein Segen dazu gibt. Und wundern sich dann, wenn die Verlobung oder die Ehe schief geht. Mein Lieber, du musst Gott vorher fragen, bevor du anfängst, was zu tun. Und verlange nicht, dass Gott nachträglich deine fixen Ideen noch absegnen soll. Der Elia wäre doch wahnsinnig gewesen, wenn der sich das selber ausgedacht hätte mit dem Holzstoß da. Das wäre aber schief gegangen. Wenn das sein Einfall gewesen wäre und er am Schluss zu Gott gekommen wäre und gesagt hätte, also hilf mir aus der Klemme, nur ein bisschen Feuer hier. Elia hat alles, jeden einzelnen Schritt nach Gottes Auftrag erledigt. Und deswegen hat er auch die Gewissheit, dass sein Gebet erhört werden wird. Wenn ich mir heute Abend ausgedacht hätte, wir bauen hier einen Holzstoß auf und bitten um so Wunder, na, da wäre ich aber baden gegangen. Aber ich habe nicht den Auftrag, wie Elia, einen Holzstoß zu errichten. Ich habe den Auftrag, euch eine Botschaft auszurichten, nämlich die Botschaft, Jesus liebt dich, möchte dich haben und du sollst dich zu ihm bekehren. Und ich verlasse mich, wenn ich das sage, auf das Versprechen, das Jesus gegeben hat. In der Offenbarung 3,20 steht das, was der Jörg vorhin gesungen hat, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer meine Stimme hört und auftut, zu dem werde ich hineinkommen und das Abendmahl mit ihm halten. Und weil ich diesen Auftrag habe und weil ich diese Gewissheit habe, deshalb rechne ich damit, dass Gottes Geist unter euch wirken wird. Der Elia, der betet nur ein einziges Mal und zack, da steht der ganze nasse Haufen in Flammen. Und als das Volk das sieht, wie Gott sich bezeugt hat, fallen die alle auf die Knie nieder und sagen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Es steht im Hebräerbrief am Ende der Bibel, unser Herr ist ein verzehrendes Feuer. Feuer, das ist das Zeichen Gottes, nicht ein harmloses Weihrauchmönch. Und Jesus sagt mal, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was damals auf dem Berge Karmel geschehen ist, das war ein Vorbild für das, was dann auf dem Berg bei Jerusalem passierte, als Gottes Geist ausgegossen wurde und die Apostel plötzlich anfingen zu predigen und Menschen zu bekehren. Da hat damals der Petrus eine Predigt gehalten und 3000 Menschen bekehrten sich auf einen Schlag. Heutzutage muss man 3000 Predigten halten, bis einer sich bekehrt. Jetzt frage ich mich bloß, wie viele Predigten du dir eigentlich noch anhören willst, bis du dich mal bekehrst.
Wir wollen jetzt zusammen beten. Jesus Christus, dass du so viel Hoffnung für uns hast. Das freut uns. Und dass dein Heiliger Geist uns die Kraft gibt, unsere Angst und Scheu zu überwinden. Dass dein Heiliger Geist uns die Kraft gibt, die Zeit unserer Trennung von dir zu beenden. Und dass neue Freude in unser Leben strömt und dass wir Frieden mit dir bekommen. Dafür hab vielen Dank. Hab Dank, dass das seit 2000 Jahren so ist und dass du Millionen von Menschen in deine Nachfolge gerufen hast. Und dass du keinen hast fallen lassen, der in deine Arme gesprungen ist. Dafür hab Dank. Und hab Dank, Herr, dass du keinen enttäuschst, der sich dir heute übergibt. Amen.